RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9 Uhr mit Jonas Ziegler. In München hat am Abend eine Frau in der Nähe der Theresienwiese zwei Menschen mit einem Messer angegriffen und sie leicht verletzt. Die 30-jährige Angreiferin wurde kurze Zeit später von der Polizei niedergeschossen. Sie starb nach einer Notoperation im Krankenhaus. Bei den Verletzten soll es sich um einen 56 Jahre alten Mann und eine 25 Jahre alte Frau handeln. Das Motiv der Angreiferin ist noch unklar. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle.
Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht durch mein Haus eingebracht, also durch ein CDU-geführtes Haus eingebracht. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das autofreundlich ist.
Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten. Es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden, forderte die parteilose Ministerin. Folgen einer Impfung gegen Covid-19 können starke Erschöpfung, körperliche Schwäche oder Konzentrationsstörungen sein. Der Karneval der Kulturen in Berlin erreicht heute mit dem traditionellen Straßenumzug seinen Höhepunkt. Die Route verläuft erstmals nicht durch Kreuzberg und Neukölln, sondern durch Friedrichshain. Grund sind Bauarbeiten auf der üblichen Strecke. Nicola Graf, RBB 24.
Ab 13.30 Uhr ziehen die fast 70 Gruppen von der Kreuzung Frankfurter Allee-Proskauer Straße bis zum Kino International in der Karl-Marx-Allee. An der Strecke werden etwa 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet. Der RBB überträgt die Parade ab 14.10 Uhr etwa 3 Stunden lang live im Fernsehen und unter youtube.com/rbb.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Das Endspiel in der Nations League bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in CESA 16 Grad. Morgen dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt, nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 9.03 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Für Sie im Studio Matthias Gindorf. Guten Morgen. Wieder eine Messerattacke in einer deutschen Großstadt. Wenige Wochen nach der Tat am Hauptbahnhof in Hamburg ist es dieses Mal in München passiert. Eine 30-jährige Frau soll hier auf Passanten eingestochen haben. Die Angreiferin wurde niedergeschossen und ist später an ihren Verletzungen gestorben. Aus München berichtet Tobias Bönte.
Es war 19.45 Uhr, als Passanten die Münchner Polizei wegen eines Vorfalls in der Westendstraße unweit der Theresienwiese alarmierten. Dort hatte eine Frau einen 56-jährigen Mann mit einem Messer angegriffen und verletzt und war anschließend weiter in Richtung Theresienwiese gelaufen. Kurz darauf stach die Frau dann noch auf ein weiteres Opfer, eine 25-Jährige, ein, die wie auch der 56-Jährige dabei leicht verletzt wurde. An der Theresienwiese konnten Polizeibeamte die Frau schließlich aufgreifen, wie Thomas Schelshorn, Sprecher des Polizeipräsidiums München, berichtet.
Im weiteren Verlauf wurde die Täterin dann von Polizeibeamten hier im Bavariaring gestellt und bei der Festnahme kam es zu einem polizeilichen Schusswaffengebrauch. Die Frau wurde umgehend in ein Münchner Krankenhaus gebracht und ist dort kurz danach verstorben.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand kannten sich die Angreiferin und die beiden Opfer nicht. Warum die Frau die beiden mit dem Messer attackierte, ist noch völlig unklar und der zentrale Punkt der weiteren Ermittlungen durch die Polizei. Auch die genauen Umstände der Schussabgabe durch die Polizeibeamten werden derzeit noch untersucht. Die Ermittlungen hierzu hat das Bayerische Landeskriminalamt übernommen.
Aus München war das Tobias Bönte. Seit der neue Bundesinnenminister Alexander Dobrindt im Amt ist, wird an den deutschen Grenzen stärker kontrolliert. Der CSU-Politiker betont, dass seitdem die Asylzahlen weiter zurückgegangen sind. Und Dobrindt will an diesem Kurs festhalten, obwohl das Berliner Verwaltungsgericht im Fall von drei Somaliern entschieden hat, dass ihre Zurückweisung an der Grenze zu Polen rechtswidrig war. Unsere Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann jetzt mit einer Bilanz von 4 Wochen verschärfter Asylpolitik und was das in der Praxis an den Grenzen bedeutet.
Am Grenzübergang in Kiel zwischen Frankreich und Deutschland heißt es dieser Tage warten. Die Polizei kontrolliert. Ein Grenzgänger, der gerade von einem Besuch aus Straßburg zurückfährt, beschreibt die Lage so.
Mit einem Wort lästig, weil es einfach nicht mehr in die Zeit passt. Möglicherweise gibt es auch andere Wege, um das Migrationsproblem in den Griff zu bekommen.
Das Innenministerium setzt auf verschärfte Kontrollen. Seit 4 Wochen dürfen Grenzbeamte Menschen auch dann zurückweisen, wenn sie um Asyl bitten. Ausgenommen sind Frauen mit Kindern, Schwangere und Kranke. Mehr Arbeit für die Beamten, sagt Dieter Huth, Sprecher der Bundespolizeiinspektion Offenburg.
Wir haben hier viele Kräfte im Einsatz, auch mit Unterstützung von Kollegen anderer Dienststellen. Es finden natürlich mehr Kontrollen statt. Wir kontrollieren hier den Individualverkehr, also PKWs, Fernreisebusse. Wir kontrollieren alle Züge, die aus Frankreich kommen und auch die Straßenbahn.
Bundesweit hat Innenminister Alexander Dobrindt seit dem 8. Mai zusätzlich 3.000 Beamte in den Grenzeinsatz geschickt. Bilanz nach den ersten 4 Wochen. 160 Menschen hat die Polizei trotz Asylgesuch an der Grenze abgewiesen. Zusätzlich zu den etwas mehr als 3.000 Menschen ohne Einreiseerlaubnis und ohne Asylbegehren, die auch schon vorher zurückgewiesen werden konnten. Innenminister Dobrindt erklärte im Bundestag, warum er die neuen Schritte für richtig hält.
Wenn Sie mit Bürgermeistern, mit Landräten, wenn Sie reden, Sie haben immer wieder die gleiche Antwort. Unsere Städte, unsere Gemeinden, unsere Landkreise, sie sind schlicht am Limit. Schulen, Kitas, Wohnungsmarkt, der Sozialstaat, das Gesundheitswesen, die Überforderung an vielen Stellen, sie ist sehr konkret.
Dobrindt lässt sich nicht abschrecken, auch nicht vom Verwaltungsgericht Berlin. Das hat Anfang der Woche im Eilverfahren entschieden, dass die Zurückweisungen von 3 Somaliern an der deutschen Grenze rechtswidrig waren. Zunächst müsse Deutschland gemäß der Dublin-Verordnung der EU klären, welches Land für das Asylverfahren zuständig sei. Die Bundesregierung argumentiert hingegen, von diesem EU-Recht dürfe in Ausnahmefällen, also in einer Notlage, abgewichen werden. Dobrindt will jetzt eine ausreichende Begründung dafür liefern. Darüber solle aber der Europäische Gerichtshof entscheiden. Kritik kommt aus der Opposition, etwa von Linken-Chefin Ines Schwertner.
Die Bundesregierung betreibt mit ihrer Migrationswende Rechtsbruch mit Ansage. Und das schlimmere Problem dazu ist noch, dass sie eine Politik verfolgt, die keinen Sinn hat. Sie geht nicht an die wirklichen Probleme heran. Das bedeutet, die Menschen, die zu uns kommen, brauchen Schutz, Arbeit. Sie brauchen hier eine Perspektive für Integration. Und wir brauchen keine 15.000 Bundesbeamten, die 200 Menschen zurückweisen.
Grünen-Chefin Franziska Brandner meint, dass sich Deutschland mit den verschärften Kontrollen keine Freunde macht.
Überall herrscht Unverständnis, auch wirklich Wut darüber, dass Deutschland offensichtlich aus politisch motivierten Gründen dieses Verfahren jetzt anwendet, was de facto kein Problem wirklich löst, aber vor Ort eben das Leben schwer macht.
Informationen waren das von Hauptstadtkorrespondentin Lissi Kaufmann. US-Präsident Trump greift durch. Er schickt die Nationalgarde mit 2.000 Frauen und Männern nach Los Angeles. So sollen da die gewaltsamen Proteste gegen die US-Einwanderungsbehörde gestoppt werden. Seit Freitag gab es in L.A. immer wieder Zusammenstöße zwischen Bundespolizisten und Demonstranten. Andreas Hein aus Los Angeles fasst die Lage zusammen.
Auch am zweiten Tag der Proteste kehrte keine Ruhe ein. Dass Präsident Trump jetzt Truppen der Nationalgarde nach Los Angeles schicken will, hält Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom für falsch. Dadurch werde sich die Lage nur noch verschärfen, teilte er mit. Am Samstag hat sich die Situation weiter hochgeschaukelt. Demonstranten protestierten lautstark gegen die Razzien der Einwanderungsbehörde ICE und blockierten Straßen. Die Polizei musste Blendgranaten und Tränengas einsetzen. Bilder vor Ort zeigen vermummte Menschen und ein brennendes Auto gegenüber dutzende Polizeiwagen. Sheriff Robert Luna stellte klar:
Anybody has the right.
Jeder habe das Recht, sich friedlich zu versammeln und für seine Rechte einzustehen, aber die Linie sei überschritten, wenn andere angegriffen werden. Hier müsse die Polizei dann eingreifen. Die Einwanderungsbehörde arbeitet im Auftrag der Regierung. Das erklärt, warum die lokale Polizei nicht vorher über die Razzien informiert worden ist. Sie muss allerdings jetzt die Sicherheit gewährleisten und steht den Demonstranten gegenüber. Die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, ist außer sich. Sie wirft der Einwanderungsbehörde vor, mit den Razzien ein riesiges Chaos angerichtet zu haben, sagte sie dem Sender ABC.
This was just mass chaos.
Es bringe Chaos in die Stadt und eine Art von Terror, und das sei inakzeptabel.
And it's just unacceptable.
Am Freitag hatte die Einwanderungsbehörde ICE in verschiedenen Stadtvierteln von Los Angeles Razzien durchgeführt und mehr als 40 Menschen festgenommen. Seitdem gibt es Proteste und Kundgebungen, auch friedliche.
Informationen von Andreas Hein aus Los Angeles.
RBB 24 Inforadio Kultur.
65 Jahre alt wird das Haus am Berliner Lützowplatz in diesem Jahr. Das wird gefeiert mit einem Blick zurück auf eine Ausstellung realistischer Kunst vom Anfang der 70er Jahre. Waren damals zum großen Teil Männer am Werk, ist die Jubiläumsschau jetzt Frauensache. Realistinnen nennt sich dieses Reenactment. Bis morgen ist das alles noch zu sehen. RBB 24 Kulturreporterin Barbara Wiegand hat sich den Blick 28 zeitgenössischer Künstlerinnen auf die Wirklichkeit angeschaut.
Begrüßt werden wir im Haus am Lützowplatz von einer Matrone. So heißt die Skulptur ja das Gebilde, das Birgit Dieker aus fleischfarbenen, wulstig ausgepolsterten Miedern auf 3G-Stücken positioniert hat. Um die Ecke herum die Skulptur eines Zentauren, halb Mensch, halb Pferd, hier einer Zentaurin mit Busen und langen Haaren. Von Sonja Althäuser in einer Vitrine präsentiert.
Sie besteht tatsächlich aus Margarine und es ist ein Kühlschrank. Wir haben eine mythische Figur, die ja nicht in Wirklichkeit existiert, aber trotzdem ein klares Bild von Weiblichkeit, das mit eingebaut ist.
Sagt Sarah Letzel, eine der Kuratorinnen. So betreiben die Künstlerinnen hier ein humorvolles Spiel, nicht nur mit dem Begriff des Realismus, sondern auch mit unserem Frauenbild. Sie sind Teil eines sehr breiten Spektrums realistischer Kunst, meint der künstlerische Leiter Marc Wellmann.
Wir haben jetzt auch ein großes Spektrum zusammengetragen von Hyperrealismus, vom politischen Realismus bis hin zum magischen Realismus oder Konzepte, die vielleicht auch mit einem Augenzwinkern nur unter dem Begriff Realismus zu fassen wären. Ja, das ist auch, wir haben auch viel Humor dabei.
Witziges Abbild von Wirklichkeit ist etwa der Wurstboxer, das Gemälde eines Mannes, der auf Würste eindrischt. Rätselhaft, das wie von einem Graben durchzogene Meer von gescheitelten Haaren, auf das wir in einem anderen Gemälde schauen. Genauso der scheins glühende Epoxidharzklumpen, der als Meteorit hier gelandet ist. An den Grenzen zur Abstraktion die kristallinen Formen auf einem Gemälde, die sich bei näherem Hinsehen als Abbild gesplitterten Glases erweisen. Dazu kommen mehr oder weniger klassische Porträts, wie das kopfüber in einen Sessel gemalte Spiegelbild von Barbara Keidel. Sie war die einzige Künstlerin, die schon 1971 dabei war. Bei der Realismusausstellung, auf die man sich hier bezieht. So knüpft man zum Jubiläum an Ausstellungsgeschichte an, erzählt aber auch einiges zur Geschichte des Hauses. Eine Fotowand zeigt es in den 50er Jahren neben einem anderen Altbau inmitten einer Nachkriegsbrache. Kuratorin Asja Wolf.
Das hält halt irgendwie diesen Moment sehr schön fest, als diese Brachen noch überall sind, aber so wie Frühblüher irgendwie anfangen, so erste Bauwerke aus dem Boden zu sprießen. Und was sehr schön zu sehen ist eben, wie wirklich kahl dieser Platz irgendwie rund um den Lützowplatz war und eben das Haus am Lützowplatz neben seinem Nachbargebäude da fast nur solitär stehen geblieben ist.
1960 wurde das zuvor an die jüdischen Vorbesitzer restituierte Gebäude vom eigens dafür gegründeten Verein erworben. Aus dieser nach dem Krieg so leeren Mitte heraus entstand mit dem Haus am Lützowplatz ein Kunstort, der über Zeiten der Teilung und Wiedervereinigung bis heute mit bekannten Namen, überraschenden Perspektiven und teils aufsehenerregenden Auseinandersetzungen mit politischem Zeitgeschehen immer wieder von sich reden macht.
Die Ausstellung Berliner Realistinnen ist noch heute und morgen im Haus am Lützowplatz in Berlin zu sehen.
RBB 24 Inforadio Sport.
Mit Lars Becker, guten Morgen. Coco Gauff hat sich gestern bei den French Open der Tennisprofis in Paris ihren zweiten Grand-Slam-Titel gesichert. Die US-Amerikanerin setzte sich in einem spannenden Finale in 3 Sätzen gegen die Weltranglisten-Erste Arina Sabalenka aus Belarus durch. 6-7, 6-2 und 6-4 in 2 Stunden und 38 Minuten.
Ich dachte nicht, dass ich es schaffen kann, aber es gab hier jemanden, der hat mir gesagt, wenn er einen Zweifel hätte, müsste er lügen. Wahrscheinlich habe ich mir was vorgemacht und konnte es eben doch. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Danke.
You guys were cheering for me.
so hard. So merci beaucoup.
Die French Open enden heute mit dem Männerfinale, das Top-Duell. Jannik Sinner, Italien, Nummer 1 der Welt, gegen Carlos Alcaraz, Spanien, die Nummer 2. Und damit geht's zum Fußball. Nach der 1:2 Niederlage der deutschen Fußballnationalmannschaft im Halbfinale der Nations League gegen Portugal spielt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann heute nur um Platz 3, um 15 Uhr in Stuttgart gegen Frankreich. Thomas Kunze ist unser Reporter, unser Kommentator in Stuttgart. Thomas, die Enttäuschung über diese Niederlage, ist die bei Trainer und Mannschaft Optimismus und Zuversicht und neuer Motivation gewichen?
Ah, das wäre schön, aber das Gefühl hatte ich gestern tatsächlich nicht. Wir hatten gestern ja noch die Möglichkeit, im Stadion bei der Abschlusspressekonferenz Julian Nagelsmann und Pascal Groß zu treffen, auch vorher noch kurz am Spielfeldrand. Und so richtig glücklich sahen die nicht aus, auch wenn sie natürlich an den Mikrofonen gesagt haben, dass es immer eine Ehre ist, für Deutschland zu spielen und Frankreich ein großer Gegner ist. Aber die hätten unwahrscheinlich gern um den Titel gespielt, die große Bühne gehabt, vielleicht sogar die Revanche, die EM-Revanche gegen die Spanier. Und jetzt ist es aber eben so, wie es ist. Und jetzt muss man sich eben ein paar Gründe suchen, warum das heute ein wichtiges, ein großes Spiel ist. Und die gibt's ja auch. Es gibt Punkte zu vergeben für die Weltrangliste beispielsweise. Und man verabschiedet sich ja aus dem echten Länderspieljahr 2024, 25, aus der Saison sozusagen. Auch wenn es komisch klingt, aber mit der WM-Quali geht ja dann so ein neuer Block los. Und damit gibt's eben ausreichend Gründe, das Spiel heute um Platz 3 gegen Frankreich ernst zu nehmen.
Querverweise sind ja immer schwierig, Thomas, aber wenn man sich das Niveau von Deutschland gegen Portugal anschaut und das vergleicht mit der Partie einen Tag später zwischen Spanien und Frankreich, dann kann man eigentlich nicht so optimistisch sein, was das Spiel heute angeht.
Ja, oder man schnallt sich halt einfach gut an, ne? Das wäre auch eine Möglichkeit. Ja, wir werden es erleben müssen. Man muss natürlich dazu sagen, dass die Defensive beim Spiel, von dem du gerade gesprochen hast, Spanien gegen Frankreich, war die Defensive ja eher so eine Empfehlung. Das muss Deutschland heute deutlich besser machen, den Franzosen, gerade diesen sprintstarken Spielern, mehr auf den Füßen stehen, Pässe verhindern, Passwege zustellen. Gute Nachrichten sozusagen, schlechte für Deschamps und die Franzosen, aber gute für Nagelsmann und Co. sind beispielsweise, dass mit Lenglet ein wichtiger Innenverteidiger fehlt und mit Ousmane Dembélé ein designierter Weltfußballer, ein Ballon d'Or-Träger, der Topspieler von Paris Saint-Germain, er ist verletzt abgereist. Das könnte auch so ein bisschen helfen, aber ich habe jetzt auch nicht die allergrößte Zuversicht, denn wir haben gesehen, was da von der Bank kam, beispielsweise mit Cherki. Das ist eine richtig gute Mannschaft, die Franzosen. Ich glaube, es wird davon abhängen, wie viel Bock die eigentlich haben, heute um Platz 3 zu spielen in Stuttgart gegen eine deutsche Kulisse. Und davon wird es maßgeblich abhängen, wie es ausgeht heute.
In welchen oder auf welchen Positionen hat sich der Bundestrainer personell festgelegt?
Ich glaube, in fast allen, abgesehen von zweien. Ich vermute, wir werden Pascal Groß neben Leon Goretzka im defensiven Mittelfeld anstelle von Alex Pavlovic sehen, der ja vor allen Dingen in diesen Gegenpressing-Momenten der Portugiesen allergrößte Schwierigkeiten hatte. Und dann werden wir wahrscheinlich eine Umstellung sehen im Gesamtkonzept. Eine Viererkette erwarte ich mit der Innenverteidigung Tah Koch. Das wird, glaube ich, eine Umstellung sein und dann klassisches 4-4-2, was wir sehen werden. Und mehr wird er, glaube ich, nicht verändern. Er muss seine Mannschaft jetzt einspielen. Danach geht's los mit der WM-Quali. Und er braucht einen Kader, der nächstes Jahr funktioniert bei der Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko.
Vielen Dank, Thomas Kunze. Heute ab 15 Uhr das Spiel um Platz 3. Nations League Deutschland gegen Portugal. Das Finale dann am Abend ab 21 Uhr in München, Spanien gegen Portugal. Basketball. Im Playoff-Halbfinale um die deutsche Meisterschaft haben sich die Bayern und Ulm jeweils Matchbälle gesichert. Der Hauptrundenerste München setzte sich gegen Heidelberg deutlich mit 98-68 durch und führt jetzt in der Best-of-Five-Serie ebenso mit 2-1 wie Ulm. Die Ulmer gewannen ihre dritte Partie zu Hause gegen Würzburg, 99-86. Anna Claire.
Nach einem sportlich ausgeglichenen ersten Viertel trumpften die Ulmer, die als Hauptrundenzweiter in die Playoffs eingezogen waren, dann aber auf, trafen plötzlich zielsicherer als noch zuvor den Korb, holten Rebound um Rebound. Die Folge? Eine 14-Punkte-Differenz zugunsten der Gastgeber aus Baden-Württemberg allein im zweiten Viertel. Ein Vorsprung, den die Gäste aus Unterfranken nicht wieder einholen konnten. Das dritte Spiel der Serie endete mit 99-86. Bester Scorer mit 26 Punkten und einer persönlichen Saisonbestleistung war Ulms Karim Jallo. Sein Team kann mit einem Sieg bereits am Dienstag in Würzburg den Einzug ins Finale klarmachen. Aber die Heimspiele gewannen in dieser Playoff-Halbfinalserie bisher immer die Gastgeber.
Und noch ein Hinweis, extra Sendung im RBB 24 Inforadio, die Entscheidung um die deutsche Handballmeisterschaft. Wir übertragen das Spiel von Tabellenführer Füchse Berlin bei den Rhein-Neckar-Löwen und die Partie von Verfolger Magdeburg in Bietigheim live und komplett ab 15 Uhr in Konferenz. Der Sport mit Lars Becker.
9.20 Uhr, RBB 24 Inforadio mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht bitte auf der A2 Berlin Richtung Magdeburg. Zwischen Brandenburg und Wollin liegen mehrere Spanngurte auf der rechten Spur.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.
Remember, I came into the industry before Windows 95.
Denken Sie daran, dass ich vor Windows 95 in die Branche gekommen bin. 1984 gab es in den Büros keine Computer. Und danach, kurz darauf, kamen Computer auf den Markt. Und so mussten wir uns fragen, wie nutzen wir Computer, um unsere Arbeit besser zu erledigen? Die nächste Generation muss sich dieser Frage nicht stellen, aber sie muss sich offensichtlich die nächste Frage stellen. Wie kann ich künstliche Intelligenz nutzen, um meine Arbeit besser zu machen? How can I use AI to do
my job better? So Jensen Huang, übersetzt und deutsch gesprochen von einer KI. Herzlich willkommen zu einer Feiertagsausgabe des Medienmagazins im RBB 24 Inforadio mit Jörg Wagner. Traditionell zu Pfingsten mit Medienbuchempfehlungen. Falls Sie Jensen Huang und seine Firma Nvidia nicht kennen, aber Steve Jobs, Jeff Bezos oder Mark Zuckerberg, dann empfiehlt Ihnen meine Kollegin Vera Linz Stephen Witts Buch The Thinking Machine. Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt. Denn Nvidia gehört mittlerweile zur Weltspitze bei den schnellsten Computerchips, ohne die KI nicht leistungsfähig wäre.
Stephen Witt hat rund 200 Interviews geführt für sein Buch. Er hat mit ehemaligen Weggefährten und Mitarbeitern gesprochen, mit KI-Experten und auch mit Jensen Huang selbst. Und daraus ist das Psychogramm entstanden eines unglaublich smarten Ausnahmemanagers, der ein Workaholic ist, der wie besessen daran arbeitet, der Erste in seinem Feld zu sein, was ihm ja auch gelungen ist und der dafür auch kein Extrem scheut. Legendär die Wutanfälle Huangs, mit denen er seine Mitarbeiter diszipliniert. Ungewöhnlich aber ebenso deren Loyalität Huang gegenüber. Das heißt, er brüllt sie zwar an, aber er feuert sie nicht, sondern er will sie eigentlich nur anspornen, besser zu arbeiten und hat es eben auch geschafft, sie reich zu machen mit dem, was das Unternehmen da herausgebracht hat. Ein anderer Wesenszug von ihm ist so das Raubtier in ihm. Das kommt auch regelmäßig durch. Gnadenlos etwa wirbt Nvidia, wann immer es geht, Fachkräfte von der Konkurrenz ab, um dieser, wie es heißt, ihr Gehirn zu entfernen. Da ist Huang ziemlich rücksichtslos. Und Stephen Witt beschreibt ihn an einer Stelle auch als mythischen Bösewicht. Also ich würde mal sagen, es ist eine ambivalente Person. An anderer Stelle geht es aber auch zum Beispiel um sein Modeempfinden, um sein Verhältnis zu seiner Frau und seinen beiden Kindern. Stephen Witt beginnt mit der Kindheit von Huang, nachdem er in die USA gezogen ist, mit den Eltern und den beiden Brüdern. Er beschreibt dann, wie Huang 1993 zusammen mit zwei Partnern Nvidia gegründet hat. Die haben eben diese schnellen Grafikkarten für Gamer entwickelt. Und dann kann man auch miterleben, wie das Unternehmen nach und nach gewachsen ist auf heute 36.000 Mitarbeiter und wie es sich dann quasi aus dem Gaming-Bereich, den Nvidia auch heute noch bedient, zu einem Zentrum der KI-Produktion entwickelt hat.
Empfohlen von Vera Linz, Stephen Witt, The Thinking Machine. Jensen Huang, Nvidia und der begehrteste Mikrochip der Welt. Campus Verlag, Frankfurt, New York, 2025, 320 Seiten, 32 Euro. Michael Mayer legt in die Pfingstbibliothek einen gerade wieder aufgelegten Klassiker. Demokratie ohne Risiko, wie Unternehmenspropaganda unsere politische Freiheit untergräbt. Des australischen Soziologen und Philosophen Alex Carey. Erschienen ist es schon 1987.
Das Buch hat 11 Kapitel und etliche Unterkapitel und das erzählt jetzt nicht nur etwas über Medien, sondern zum einen also die wirtschaftliche Geschichte Amerikas seit 1900, also immer im Hinblick darauf, wie Konzerne und Unternehmen ihre Interessen durch PR und Propaganda warten. Carey beschreibt das letzte Jahrhundert, das ja auch verbunden war mit dem Aufkommen der Massenmedien, Radio und Fernsehen, als eines, das zum einen die Demokratie in Amerika zwar gefestigt hat, zum anderen aber auch das Aufkommen von Großkonzernen verzeichnete, also Also zum Beispiel, wenn man an Konzerne wie die von Rockefeller oder Henry Ford denkt. Und Kerry argumentiert, dass diese Unternehmer zwar die Demokratie schätzten, dass sie aber sowohl interne als auch externe Programme entwickelten, die zum Beispiel den Einfluss der Gewerkschaften mit Tyrannei und Unterdrückung gleichsetzten. Und diese Kämpfe wurden dann oft von den Medien unterstützt im Sinne der Unternehmer und Unternehmen, also wie etwa von den Zeitungen der Randolph Hearst Gruppe. Und man kämpfte damals etwa gegen Lohnerhöhung und Mitbestimmung. Und es gibt aber auch, so Kerry, eine Propaganda nach innen. Und da hören wir mal ein kleines Zitat.
Konzernpropaganda, die sich nach innen, das heißt an die Beschäftigten der Unternehmen selbst richtet, zielt darauf ab, die Bindung der Gewerkschaftsmitglieder an ihre jeweilige Gewerkschaft zu schwächen. Die Techniken firmieren unter den Begriffen Human Relations, Mitarbeiterbeteiligung und Mitarbeiterkommunikation. Seit Beginn des 20. Jahrhunderts sind groß angelegte und professionell organisierte Propagandakampagnen ein wesentliches Merkmal politischer Aktivitäten innerhalb der amerikanischen Wirtschaft.
Alex Kerry, Demokratie ohne Risiko, wie Unternehmenspropaganda unsere politische Freiheit untergräbt. Verlag Westend, 320 Seiten, 28 Euro. Buch Nummer 3, Ich bin nicht dabei, Denkzettel für einen freien Geist. Dieser Band präsentiert eine Auswahl bereits veröffentlichter Texte des Philosophen Dr. Michael Andrik, der Selbstverständliches und Denkgewohnheiten hinterfragt, wie zum Beispiel politische Korrektheit, auf die in Debattenräumen wie auch in Medien geachtet wird. Mit verheerender Wirkung für die Demokratie, wie Andrik findet.
Ja, politische Korrektheit ist einer von diesen Begriffen, die ich empfinde wie so ein Tritt vor Schienbein, wenn ich sie höre. Also Korrektur, wenn man diesen Begriff verwendet, dann bedeutet das, da gibt es jemanden, der hat eine legitime Autorität, das, was jemand anders macht, nach einem bestimmten Standard zu messen und dann einen Haken dran zu machen oder ein rotes X. Ja, das ist Korrektur. So wurden unsere Aufsätze in der Schule von unserem Deutschlehrer oder unserer Deutschlehrerin korrigiert nach der deutschen Rechtschreibung und Grammatik. Ja, also Korrektur ist im Prinzip ein autoritäres Geschehen, in dem jemand Macht hat und ein anderer sich beurteilen lassen muss.
Aber innerhalb eines anerkannten Regelsystems.
Ja, innerhalb eines anerkannten Regelsystems.
Auf das man sich verständigt hat als Gesellschaft.
Ja, da komme ich gleich hin. Was ist eine Republik? Eine Republik ist eine Öffentlichkeit, Herr Wagner, die Sie teilen mit mir und unseren Nachbarn. Also wir alle gemeinsam teilen eine Öffentlichkeit und wir sind alle von unserem Grundgesetz mit gleicher Würde gekennzeichnet und haben dieselben Grundrechte. Das bedeutet, wir sind alle gleichermaßen dazu berufen, mit unserer politischen Meinung und unseren Kenntnissen uns in den Diskurs einzubringen und dann Kompromisse zu finden. Also Interessenüberlagerungen, mit denen wir leben können. Es geht in der Republik nicht darum, die Wahrheit durchzusetzen. Denn es gibt niemanden, der in der Republik das Vorrecht hätte, ein letztes Verdikt darüber auszusprechen, was eigentlich die Wahrheit sein soll. Wir erinnern uns, in Europa, 500 Jahre zurück, haben wir um die Frage, was die letzte Wahrheit über das Menschenleben ist, ob das ein evangelisches Christentum ist oder ein katholisches oder ein kalvinistisches, darüber haben wir Kriege geführt, die das den ganzen Kontinent verwüstet haben. Wir haben gelernt, dass wir die Frage dessen, was die Wahrheit ist, an die jetzt alle glauben sollen, die ist aus der Politik ausgeblendet. Stattdessen haben wir Verfassungen, die bestimmte Werte festschreiben, nachdem wir uns zueinander zu verhalten haben. Deshalb ist der Begriff und das ganze Konzept einer politischen Korrektheit ist vom Standpunkt eines Demokraten und Republikaners im buchstäblichen Sinne pervers, weil es nämlich die Grundlage unseres Zusammenlebens wirklich umkehrt. Warum? Ganz einfach, weil wenn ich annehme, dass es eine politische Korrektheit gibt, das heißt eine Liste von Positionen, die ich erstmal abhaken muss, bevor ich überhaupt politisch mitdiskutieren darf. Also wenn ich davon ausgehe, dann gehe ich auch davon aus, dass es jemanden gibt, der das festlegen darf. Und der wäre dann gegenüber seinen Mitbürgern mehr als gleichberechtigt. Er wäre nämlich sowas wie der moralische und politische Zensor dieses Debattenraums, der darüber entscheidet, wer darf hinein und wer darf hinaus.
Michael Andrik, Ich bin nicht dabei. Denkzettel für einen freien Geist. Verlag Karl Alba. 203 Seiten, 22,90 Euro. Falls Sie mehr erfahren wollen zu den Büchern im Medienmagazin Podcast in der ARD Audiothek, können Sie sich zeitsouverän und ausführlich informieren. Denn hier im linearen RBB 24 Inforadio werden Sie wieder angeschlossen an die Aktualität mit Hintergrund. Bleiben Sie also auf Empfang.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen zurzeit keine Störungsmeldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Mitte und Friedrichshain, Karl Marx bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. In Kreuzberg gibt es rund um den Blücherplatz wieder Straßenfest bis Dienstag früh, umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfests bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße bis Mitte Juli zwischen Schaperstraße und Bundesallee in Richtung Hohenzollern-Damm wegen Schäden im U-Bahn-Tunnel gesperrt. Für die U3 fahren weiterhin Ersatzbusse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 9.30 Uhr mit Jonas Ziegler. Guten Morgen. Der Polizeibeauftragte des Bundes Grötsch fordert bei der Zurückweisung von Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit. Es sei Aufgabe von Innenminister Dobrindt, neben einer klaren Weisungslage auch für eine klare Rechtslage zu sorgen, sagte er der Rheinischen Post. Anfang der Woche hatte das Berliner Verwaltungsgericht die Zurückweisung von 3 Menschen aus Somalia für rechtswidrig erklärt. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs abwarten und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Juliana Koch, RBB 24.
Gesundheitsministerin Müller betonte, zu viele Geschädigte müssten noch um Anerkennung kämpfen. Die Erfassung und Entschädigung von Impfschäden müsse in Deutschland einfacher und enttabuisiert werden, forderte Müller. Folgen einer Impfung gegen Covid-19 können starke Erschöpfung, körperliche Schwäche, Kopfschmerzen oder Schlaf- und Konzentrationsstörungen sein.
Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle. Man werde ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht erklären. Da könne man nicht von autofreundlich sprechen, so die Senatorin. In München hat eine 30-jährige Frau am Abend auf mehrere Menschen eingestochen. Polizeibeamte konnten die Angreiferin schließlich stoppen. Iris Herdle.
Wie die Polizei mitteilte, haben Beamte auf die Angreiferin geschossen. Sie wurde danach ins Krankenhaus gebracht und erlag dort ihren Verletzungen. Die Frau hatte zuvor in der Nähe der Theresienwiese, wo alljährlich das Münchner Oktoberfest stattfindet, 2 Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Einen 56 Jahre alten Mann und eine 25-jährige Frau. Für beide bestand keine Lebensgefahr. Die Polizei ermittelt, ob die Frau mit den beiden Opfern in Beziehung stand, hält es aber eher für unwahrscheinlich.
Die deutsche Fußballnationalmannschaft trifft heute in der Nations League im Spiel um Platz 3 auf Frankreich. Die Begegnung beginnt um 15 Uhr. Sollte es nach 90 Minuten keinen Sieger geben, geht es direkt ins Elfmeterschießen. Das Endspiel in der Nations League bestreiten um 21 Uhr Spanien und Portugal. Soweit die Nachrichten, weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute sehr wechselhaft mit vielen Wolken, ab dem Mittag verbreitet Schauer und Gewitter, maximal 17 bis 21 Grad. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in Ceeser im Fläming 16 Grad. Böiger Wind aus Südwest. Morgen Pfingstmontag dicht bewölkt mit leichtem Regen, der später zunimmt. Nur selten sonnig bei 17 bis 19 Grad. Die Zeit 9.33 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.
Was ist gesünder? Eine Tafel Schokolade oder ein Apfel? Eine Runde Joggen oder eine Stunde Fernsehen? So weit, so einfach, aber Achtung, was ist gesünder? Auf eine grüne Fläche zu schauen oder auf eine blaue? Ein Raum, in dem runde Formen überwiegen oder die klassischen eckigen 4 Wände. Farben, Formen, Gerüche Geräusche und vieles andere mehr beeinflussen auch unsere Gesundheit, und zwar unsere seelische und geistige. Und wie sie das machen, darüber sprechen wir heute bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin, in deren Räumen wir wieder zu Gast sein dürfen. Mein Name ist Anna Korwis, ein herzliches Willkommen an unser Publikum hier im Saal bzw. im Radio. Mein Gesprächsgast auf dem Podium ist die Professorin Simone Kühn. Sie leitet am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch recht jungen Fachbereich Umweltneurowissenschaften. Simone Kühn, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Gelegenheit.
Lassen Sie uns erstmal einen Begriff klären, der für alles, was wir im Folgenden besprechen wollen, ganz grundlegend ist. Neuronale Plastizität. Was ist das?
Ja, früher war mal die Lehrmeinung, dass wir mit einer gewissen Anzahl von Neuronen geboren werden und die dann nur über die Zeit absterben können und dass man die nicht neu entwickeln kann. Aber mittlerweile wissen wir, dass so Neurone durchaus neu gebildet werden können oder neue Verbindungen schließen können und sich das Hirn sozusagen regenerieren kann. Das ist so grob gefasst, was wir unter neuronaler Plastizität begreifen. Ist im Tier zuerst entdeckt worden. Die profitieren eben auch von sogenannten angereicherten Umwelten. Wenn man ein Tier, also eine Maus sozusagen nicht in so einen Standardkäfig tut, sondern in einen Käfig, wo irgendwie was zum Spielen drin ist und wo man was tun kann, dann wachsen eben auch deren Neurone. Das ist ein Beispiel für neuronale Plastizität.
Für unser Thema heute bedeutet das, wenn man Umweltfaktoren, Rahmenbedingungen verändert, kann sich das eben auch auf unser Gehirn auswirken, positiv oder auch negativ, je nachdem eben. Wenn es stimmt, was ich gelesen habe, dann haben wir den Umstand, dass Sie sich diesem ja immer noch recht neuen Forschungsfeld widmen, dem Umstand zu verdanken, dass wir Menschen per se erstmal faul sind, weil Sie sich vorher gewidmet haben den Fragen regelmäßiger Sport, wie wirkt sich das auf die Hirngesundheit aus und so weiter. Stimmt das?
Genau, wir haben halt vorher sehr viel Forschung gemacht, die einfach versucht hat, Bedingungen zu finden oder Tätigkeiten zu finden, die für die Hirngesundheit und das Wachstum irgendwie günstig sind. Und da macht man dann typischerweise Trainingsstudien. Man lädt Leute ein und erklärt ihnen, was gesunde Ernährung ist und versucht sie anzuhalten, das zu machen. Oder sagt, wenn ihr dreimal die Woche Fahrrad fahrt, wird euer Hirn auch gesünder werden. Typischerweise machen unsere Probanden das aber leider wirklich nur, solange man sie bezahlt und solange das Interventionsfenster ist. Und danach hören sie wieder auf. Und das hat mich irgendwann geärgert. Und dann habe ich gedacht, na Mensch, wenn ich jetzt besser verstünde, was einfach die Kontextbedingungen machen. Und wenn es vielleicht ausreichen würde, gut zu wissen, wo Menschen wohnen müssen, damit sie eine optimale Hirngesundheit haben, dann hätte ich das aktive Element irgendwie ausgeschlossen. Ist auch ein bisschen naiv, sehe ich ein, aber so ist das zustande gekommen, die Idee, auf die Umwelt zu fokussieren.
Da hätte man auch gleich viele Menschen mit einem Schlag erwischt, ne?
Genau, und auch egal, ob sie es mitmachen wollen oder nicht.
Genau, das ist
sozusagen einfach Gesundheitsverordnung, genau.
Und ein anderer Ausgangspunkt für Ihre Studien ist auch die Tatsache, dass das Leben in der Stadt krank machen kann, dass das Risiko für psychische Erkrankungen wirklich drastisch erhöht ist, wenn man in der Stadt lebt, und immer mehr Menschen leben in Städten. Warum Städte krank machen, das war neulich schon mal Thema bei uns in den Wissenswerten. Heute wollen wir eher so auf die Kehrseite der Medaille schauen, nämlich was es eigentlich an der Natur ist, die uns gesund machen kann, unser Gehirn gesund machen kann. Ist denn diese Grundannahme überhaupt schon hinreichend belegt, dass es so ist, dass die Natur unser Gehirn heilen kann?
Also ich würde sagen, das ganze Feld ist relativ neu. Ich würde auch bezweifeln, dass gezeigt ist, dass Stadt wirklich krank macht. Also man könnte es auch einfach umdrehen und sagen, die Abwesenheit von Natur, die wir hier alle erleiden, ist sozusagen das eigentliche Agens. Das ist wirklich, das sind einfach zwei Seiten der Medaille. Und ich glaube, wir müssen viel mehr Studien machen, wo wir die Komplexität der Umwelt wirklich abbilden können und eben beide Faktoren, sowohl die potenziell ungesunden Effekte der Stadt angucken, aber auch die potenziell gesund machenden Faktoren der Natur anschauen.
Ja, aber warum ist das eigentlich so, dass man der Natur zuspricht, dass sie einen guten Effekt auf unsere auch Hirngesundheit hat? Ist das noch so ein evolutionäres Ding, also aus der Zeit, als wir Jäger und Sammler und so waren?
Ja, man muss zugeben, dass viele der Theorien in dem Feld der Umweltpsychologie, die machen das vor allen Dingen oder haben es seit Jahren sich angeschaut, sehr aus dieser Evolutionsbiologie heraus argumentieren und einfach sagen, wir kommen daher, das ist evolutionär unser Backbone sozusagen, und deswegen haben wir eine ganz, ganz intensive Präferenz für biologische Dinge. Aber es ist halt in der Forschung faktisch nicht überprüfbar. Da können wir ja nie hin zurückreisen, das nicht testen. Das heißt, es ist plausibel und ich mag das auch gerne, die Idee, aber ich glaube, das ist nicht überprüfbar.
Sie haben ja auch Probanden in die Natur geschickt, haben die Spaziergänge machen lassen. Ein Teil der Probanden im Grunewald war es, glaube ich, sogar.
Genau.
Und die anderen durften sich in der Stadt verlustieren.
Kudamm?
Schlossstraße.
Schlossstraße, auch schön. Was haben Sie denn bei denen beobachtet? Welche Auswirkungen hatten diese Spaziergänge?
Also wir haben versucht, die unter ganz standardisierten Bedingungen erstmal bei uns im MRT, dem Magnetresonanztomographen, zu untersuchen und sie dann da rauszunehmen, mit dem Taxi zu dem Ort zu bringen, und dann durften die eine Stunde lang spazieren gehen, entweder im Grunewald oder in der Schlossstraße, und haben sie dann wieder eingesammelt mit dem Taxi und wieder die gleichen standardisierten Laborbedingungen danach wieder hergestellt. Und in diesen Laborbedingungen haben wir den Probanden Stimuli gezeigt. Also man weiß, wenn man ängstliche Gesichter zum Beispiel sieht als Mensch, dann reagiert man darauf mit Stress, weil wir einfach gelernt haben, oder auch das wahrscheinlich auch evolutionär klug ist, auf Angst sozusagen auch mit Angst und Stress zu reagieren, weil es ein Alarmsignal ist. Und diese Art von Test haben wir vor und nach dem Spaziergang gemacht und konnten dann sehen, dass es tatsächlich eine Reduktion der typischen Hirnreaktionen auf Angst gibt, wenn man im Grunewald spazieren gegangen ist. Wenn man aber in der Stadt spazieren gegangen ist, ist das Signal stabil geblieben. Das heißt, da gab es keine Veränderung dieser Stressreaktion sozusagen. Und für uns ist das ein Hinweis darauf, dass vielleicht nicht die Stadt dieses pathogene, ungesunde Agens ist, sondern dass es tatsächlich die Natur ist, die einen positiven Effekt auf Menschen machen kann und eben Stresssysteme irgendwie runterregulieren kann.
Also Sie konnten beobachten, dass dieser kurzzeitige Spaziergang letztlich, ja nur eine Stunde, dass der sich schon ausgewirkt hat auf ja das Stresslevel im Gehirn.
Ja.
Und Sie hatten, glaube ich, schon zuvor mal eine Studie gemacht, da haben Sie, wie viele waren es, 341 Berliner Senioren in so eine Röhre, also in so ein MRT reingeschoben,
ja,
und haben geschaut, wie sich deren jeweiliges Wohnumfeld auswirkt.
Genau, diese Amygdala, so heißt es, ist so ein Mandelkern ganz tief unten im Hirn, ist auch eine sehr alte Struktur, ist also der Kortex obendrauf, ist sozusagen noch relativ jünger von der Evolution gesehen, aber diese tiefen Strukturen sind sehr alt und die haben was mit Stressverarbeitung zu tun. Und da haben wir uns die Amygdala strukturell angeschaut und haben gesehen, dass je mehr Wald die älteren Probanden in einem 1 Kilometer Radius um ihr Zuhause hatten, desto besser war die Integrität dieser Amygdala, also dieser Hirnstruktur. Man kann auch sowas nicht auf Kausalität schließen, ne? Wir nehmen einfach Leute, gucken deren Amygdala an und gucken an, wie sie wohnen. Ob jetzt das Wohnen wirklich diese Hirnstruktur verändert hat oder ob diese andere Hirnstruktur dazu geführt hat, dass ich mir einen Lebensort gesucht habe, der möglichst nah am Wald ist, können wir so nicht sagen. Wir haben allerdings viel Daten von den Probanden darüber, was die so im Alltag machen, ne? Ob die viel rausgehen, ob die viel Sport machen und so. Und ich habe wirklich mit allen Mitteln versucht, diese Assoziation zwischen der Güte, sagen wir jetzt mal so, dieser Hirnstruktur und der Tatsache, dass da viel Wald ist in der Umgebung, irgendwie wegzurechnen, also irgendwie zu erklären. Ist das die Tatsache, dass die wirklich draußen spazieren gehen? Ist das die Tatsache, dass die viel Sport draußen machen und der Wald irgendwie anregt dazu, dass man rausgeht? Das konnten wir aber nicht wegkriegen. Also es scheint eine relativ stabile Assoziation zu geben zwischen dieser Wohnumgebung und dieser Hirnstruktur, die es irgendwie nahelegt, dass das die Umwelt ist, die das Hirn beeinflusst.
Dass es wirklich auch dauerhaft zu einem gesünderen Hirn, um es jetzt mal ganz grob zu formulieren, beitragen könnte.
Genau. Und die Tatsache, dass es ausreicht, dass man in der Nähe vom Wald wohnt und dass es nicht relevant ist, ob ich jetzt wirklich in den Wald gehe und ob ich da irgendwie Pilze sammle oder nicht, sondern dass es die pure Präsenz in der Nähe ist.
Und in der jüngeren Studie oder in der jüngsten Studie, glaube ich sogar, haben Sie sich ein Element nochmal rausgepickt, gesondert, nämlich Vogelgezwitscher. Vorhanden im Wald, aber auch in Weddinger Hinterhöfen, wie ich sagen kann, auch gerne morgens um 4. Und da haben sie untersucht, inwieweit sich das beruhigend auswirken kann oder eben auch nicht.
Hm.
Und sie sind zu dem Schluss gekommen, es sind 6 Minuten, glaube ich, ne? 6 Minuten Vogelgezwitscher zuzuhören,
ja,
wirkt beruhigend auf uns. Wenn wir nicht davon geweckt werden, möchte ich einschränkend hinzufügen.
Genau, wir haben uns vor allen Dingen angeguckt, wie das wirkt auf solche Maße, die was mit mentaler Gesundheit zu tun haben. Also es gibt Maße von Depressivität, Ängstlichkeit und Paranoidie, die man auch bei gesunden Probanden messen kann. Also dieses Gefühl, jemand läuft mir hinterher, oder das Gefühl, die reden über mich, ist quasi eine Art Paranoidie-Symptom. Das haben wir alle, also wir alle denken das manchmal, ist aber auf dem Spektrum der schizophrenen Erkrankungen sozusagen. Und gerade bei Schizophrenie weiß man sehr gut, dass das in Städten viel, viel häufiger ist. Und wir haben jetzt also diese größere Gruppe von gesunden Probanden einmal vor der Exposition zu den Vogelgezwitscher befragt und dann danach nochmal und konnten sehen, dass dieses Vogelgezwitscher tatsächlich dazu führt, dass die Leute weniger ängstlich sind und weniger paranoid sind und auch in Depressionen abnehmen.
Das ist jetzt ein Ausflug ins Grüne und vielleicht auch so romantisches Vogelgezwitscher, vielleicht jetzt nicht unbedingt der Specht oder was auch immer, dass das
gut tut, das ist ja so ein Klassiker, das weiß man ja irgendwie. Warum dürfen wir uns denn Ihrer Meinung nach nicht damit zufrieden geben, dass wir das einfach wissen und uns dann ab und zu mal selber so einen Spaziergang im Grünen verordnen? Warum müssen wir das auf neurowissenschaftlicher Ebene dann auch noch untersuchen und spezifizieren?
Also in meinen Augen gibt es mehrere Gründe. Erstens gibt es Leute, die können nicht einfach so in die Natur gehen. Also ich denke mir einfach mal an Menschen in einem Altersheim, die nicht raus können oder jetzt zu Covid-Bedingungen, wo wir alle irgendwie nicht raus konnten oder Gefängnisinsassen. Ich meine, es gibt immer wieder Kontexte, in denen man nicht einfach so in die Natur gehen kann und da wäre es, finde ich, total super, wenn man sagen könnte, es sind genau die Aspekte, die wir den Leuten trotzdem ermöglichen sollten. Und es gibt ja zum Beispiel wirklich mittlerweile gute Methoden. Man kann mit virtueller Realität wirklich ziemlich realistisch Umgebungen darstellen. Das soll jetzt nicht heißen, wir brauchen die Natur nicht, aber es ist ja schon schön, wenn man das Populationen, die nicht raus in die Natur können, irgendwie ersetzen kann. Genauso denke ich, wir leben in Zeiten des Klimawandels. Wir werden uns noch umschauen müssen, wie unsere Welt demnächst aussieht. Und wenn wir die Zeit, die wir jetzt noch haben, nutzen, rauszufinden, was sind das denn für Elemente, die wirklich für unsere Gesundheit auch essentiell notwendig sind, hat man nochmal mehr Impact, Leute dazu zu animieren, zu sagen, wir müssen uns bemühen, das zu erhalten, weil wir, jedes Individuum davon abhängig ist, zwecks unserer eigenen Gesundheit, dass wir die Natur erhalten.
Jetzt ist aber ja Natur quasi ein Gesamtkunstwerk. Also wenn wir uns mal den Wald vorstellen, ne, dann riecht das irgendwie würzig. Der Specht, der klopft irgendwie gegen den Stamm. Das Auge sieht sich am Grünen satt. Macht es denn dann Sinn, sich einzelne Aspekte wie eben das Vogelgezwitscher rauszupicken, um die zu untersuchen? Oder ist es mehr das Gesamtwerk, was den Effekt bringt?
Also wir haben jetzt gerade eine Studie abgeschlossen, wo wir wirklich versucht haben, das auseinander zu dividieren. Ist sehr artifiziell, weil in einem Labor stattgefunden. Aber wir haben zum Beispiel den Leuten virtuelle Realitätsbrillen aufgesetzt und dann wirklich so eine Art Surround-Video gezeigt. Also dass man so ein 360 Grad, man hat wirklich den Eindruck, man steht im Wald sozusagen. Und dann haben wir bestimmten Gruppen dazu auch noch die Geräusche vom Wald gespielt und bestimmten Gruppen auch noch dazu den Geruch gespielt. Und andere haben eben nur eine von diesen Modalitäten bekommen. Und wir sehen schon in bestimmten Parametern, dass es was bringt, alles zusammen zu haben. Sogar mehr als die Summe der Teile sozusagen. Das ist halt nicht so, wir haben einen gewissen Effekt für das Sehen, einen gewissen Effekt fürs Hören und einen gewissen Effekt fürs Riechen. Und dann scheint es so zu sein, dass für manche Dimensionen, zum Beispiel positiven Affekt, also das Gefühl, das war jetzt ein schönes Erlebnis, da scheint es was zu bringen, wenn man diese Modalitäten zusammenfügt und sogar mehr als die Summe der Teile. Das ist aber nicht für alle Dimensionen der Fall. Also nicht für alle positiven Effekte, die wir messen, ist das relevant, dass wir jedes Element zusammen haben. Ich meine, man muss auch einfach realistisch sagen, wenn man jetzt zum Beispiel wüsste, es ist wirklich gesund, Vogelgezwitscher immer zu hören. Das könnte man beim Arbeiten irgendwie einfach im Hintergrund haben. Ich kann aber nicht einfach im Hintergrund sagen.
Ich bräuchte eher so Meeresrauschen, glaube ich.
Genau, da haben wir auch schon mal mit experimentiert. Wir haben sogar auch die Vögel mal versucht, im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf in der Notaufnahme abzuspielen, weil da gibt es wirklich immer wieder Probleme mit Aggression und wirklich Genervtheit, was ja klar ist. Ne? Man wartet stundenlang und man braucht wirklich Hilfe und sitzt und sitzt. Da haben wir es auch mal versucht mit den Vogelstimmen. Die Patienten fanden das relativ okay, das Personal überhaupt nicht. Die haben das irgendwann von den Wänden gerissen. Das waren so Häuschen. Die fanden das nicht witzig. Also ich glaube schon auch, dass man damit Leute nerven kann. Aber an sich wollte ich nur sagen, bestimmte Elemente kann man halt einfacher ändern. Auch so einen Geruch kann man im ganzen Raum einfach ändern. Ich kann aber jetzt schwer sagen, wir müssen alle den ganzen Tag im Wald sitzen. Das wird nicht realisierbar sein. Also.
Ja. Gibt es denn messbare Indizien darauf hin, welcher Sinn der wichtigste ist, dass der mit Natur oder naturähnlichen Sachen bespielt wird? Also ist das Auge das wichtigste Eintrittstor für psychische Gesundheit oder ist es der Geruch von Baumharz oder so?
Ist gar nicht so einfach zu sagen. Es gibt Menschen, unterscheiden sich so ein bisschen. Es gibt die, die mehr auditiv unterwegs sind, die mehr visuell unterwegs sind. Da sieht man einfach interindividuelle Unterschiede, dann bespielt man lieber denjenigen mit der Modalität, die ihm am besten gefällt sozusagen. Ganz generell sind, glaube ich, die visuellen Effekte schon sehr stark. Die sind aber auch am meisten untersucht worden, muss man sagen. Das ist so einfach, man zeigt Bilder. Also das macht auch irgendwie jeder Forscher. Was man auch noch sagen kann, ist, dass diese olfaktorischen, also Riechreize, eigentlich auch eine gute Eintrittspforte sind, weil das sozusagen direkt an der Nase kommt man ins Hirn. Also so schneller als durch Geruch kann man eigentlich das Hirn nicht erreichen. Oft wird auch gesagt, das ist mehr so unterbewusst und deswegen auch viel wirksamer, weil wir das nicht so bewusst wahrnehmen die meiste Zeit, aber deswegen einen starken Effekt haben kann. Aber jetzt so direkt gegeneinander getestet, hat das, glaube ich, auch nie jemand. Also ich würde jetzt zögern zu sagen, es gibt die Modalität, die muss man bespielen.
Sie haben schon gesagt, das ist quasi auch so ein bisschen Typsache, auf was man am ehesten anspringt. Wie schwierig ist es denn überhaupt, auch genetische Faktoren zu eliminieren, dass sie nicht eine Studie verfälschen, weil ja dann auch im Genpool vielleicht schon bestimmte Reaktionen angelegt sind?
Genau, das ist immer ein Riesenproblem. Also wenn wir Interventionsstudien machen, dann versucht man immer randomisiert zuzuweisen. Ne? Man nimmt dann den Nächsten, der kommt, der geht in die eine oder die andere Gruppe in der Hoffnung, dass man irgendwie balanciert verteilt, ne? Und die typischen visuellen Leute nicht alle in der einen Gruppe am Ende hat. Um das besser zu kontrollieren, machen wir jetzt zunehmend Zwillingsstudien. Das heißt, wir suchen eineiige und zweieiige Zwillinge und fangen dann an, mit denen Interventionsstudien zu machen, weil wir dann wissen, die haben wirklich die gleiche Genetik, also monozygote Zwillinge sind komplett identisch, was die Genetik angeht. Und dann kann man eben auch mehr kausale Schlüsse ziehen. Also dieses mit, der eine hat sich dann entschieden, das eine zu machen oder das andere, gibt es zwar auch bei Zwillingen, aber das ist extrem reduziert. Die sind sich einfach wahnsinnig ähnlich, ob Lebensstilfaktoren und auch anderen Lebensfaktoren. Auch die sind meistens in den gleichen Haushalten groß geworden. Die hatten die gleichen Umwelterfahrungen in der frühen Kindheit und ziehen dann erst irgendwann mal freiwillig aus. Und dann kann man sich halt angucken, macht's was aus, wenn der eine in die Stadt gezogen ist und der andere aufs Land? Und können wir dann Unterschiede in diesen gut gematchten Personen sozusagen finden?
Sie bauen da ja auch eine richtige Zwillingsdatenbank auf, von der dann auch andere Forscher, wenn ich das richtig verstehe, profitieren dürfen, ne, auf die alle zugreifen dürfen, wenn sie sich den Namen merken können. Gertrud.
Gertrud. Ja, German Twin Registry Under Development. Das ist ja. Gertrud. Ja, wir dachten, Gertrud. Ein schöner deutscher Name. Das ist dann irgendwie, es ist wirklich erstaunlich. Es gibt wirklich weltweit, fast jedes Land hat große Zwillingsregister. Die nordischen Länder sind nochmal besonders hervorzuheben, weil die einfach jeder ist per Geburt sozusagen in dem Register. Und da kann man wirklich dann alle Zwillinge der ganzen Nation sozusagen bekommen für Forschung. Also das Zwillingsdesign ist einfach ein unheimlich starkes. Und ich finde, das wird in der Forschung gerade in Deutschland nicht genügend berücksichtigt, weil wir jetzt diese genetischen Tools haben. Ne? Wir können plötzlich den Gencode entschlüsseln und haben sich alle weggewandt von dieser klassischen Zwillingsforschung. Es gibt aber jetzt langsam wieder die Tendenz zurück, sich zu besinnen, dass das eigentlich ein perfektes Design ist.
Aber nochmal die Frage, Sie haben schon ein Beispiel genannt mit der Notaufnahme in Hamburg im Uniklinikum mit dem Vogelgezwitscher. Also wie kann man sich denn das, was Sie in Ihren Studien herausfinden, wie kann man sich das denn in einem Leben in einer Stadt später mal zunutze machen? Also ich weiß, es gibt auch in Berliner U-Bahnhöfen zum Beispiel immer Versuche so mit klassischer Musik. Zum Teil ist es, um Obdachlose zu vergraulen, zum Teil soll es aber auch wirklich Aggressionen lindern. Kann denn so ein artifiziell eingespieltes Geräusch zum Beispiel oder künstlicher Baumharzgeruch oder so, kann das denn die gleiche Wirkung entfalten wie echter, natürlicher? Bringt sowas was?
Also bis jetzt legen die Daten eigentlich immer nahe, dass das reale, wirkliche Rausgehen in die Natur das Beste ist, was wir machen können. Also da kommt auch kein Substitut sozusagen ran. Andererseits ist ein bisschen Naturexposition anstatt gar keinem schon auch wahrscheinlich günstig. Und man muss sich wirklich mal fragen, wir verbringen alle einen Großteil unserer Zeit in Innenräumen. Also 80-90% ist ein Europäer in Innenräumen. Und wenn wir uns klar machen, dass Natur irgendwie gesund ist, dann sollte man, glaube ich, einfach dafür sorgen, dass man am Tag auch ein bisschen Grün abkriegt. Und es reicht wirklich wahrscheinlich auch das einfache Rausgehen. Wir haben eine Studie an uns selber mal im Labor gemacht, wo wir alle von uns, die Lust hatten mitzumachen, sind einfach immer wieder in den Scanner gegangen und haben versucht, die letzten 24 Stunden mit Fragebögen zu beschreiben. Und da hatten wir auch die Variable erfragt, wie viele Stunden warst du draußen?
Also auch in der frischen Luft.
Genau. Einfach so draußen. Und die Menge draußen sein, 24 Stunden bevor der Messung, macht eine signifikante Veränderung des präfrontalen Kortex, also hier oben quasi. Und das ist eine Struktur, die unheimlich relevant ist. Also wenn wir Schulbildung bei Kindern betreiben, stärken wir den präfrontalen Kortex. Ne? Da erinnern wir Dinge, da manipulieren wir Dinge, da inhibieren wir. Also wenn wir den Schokokuchen jetzt nicht sofort aus dem Kühlschrank nehmen und essen, ist das der präfrontale Kortex. Das heißt, wir finden eine Assoziation zwischen der Menge der Zeit, die wir draußen waren, am letzten Tag sozusagen, und der Güte dieser präfrontalen Hirnstruktur. Das heißt also, ich mag sonst wo ungünstig leben, weil ich es mir vielleicht auch nicht leisten kann, an einem schöneren Ort oder grüneren Ort zu leben. Trotzdem habe ich aber ja die Wahl am Tag, wie viel Zeit verbringe ich draußen. Das heißt, das Aufsuchende und einfach nur raus an die frische Luft gehen, scheint auch schon einen guten Effekt zu haben.
Sie haben eben die Zahl gesagt, die greife ich nochmal auf. 80-90% unserer Zeit verbringen wir in Innenräumen. Sie untersuchen auch am Max-Planck-Institut und auch in einem Netzwerk Wirkungsforschung in Architektur und Städtebau, wie die Gestaltung von Innenräumen und von Formen einfach auf uns wirkt. Da ist ja die Gretchenfrage tatsächlich, womit fühlen wir uns wohler, eckige oder runde Formen? Zu welchem Schluss sind Sie bisher gekommen?
Naja, es gibt wirklich auch schon gar nicht so wenig etabliertes Forschungsfeld, was das mit abstrakten Formen immer wieder untersucht hat. Ne? Also präferieren Leute eine Uhr, die eher eckig ist, oder eine runde Uhr? Da gibt es eine starke Präferenz auch weltweit für Rundungen. Also Menschen mögen rund und finden eckig irgendwie nicht so gut. Und dieses Eckige, man hat dann immer so Thesen gehabt wie, vielleicht stößt man sich daran eher, vielleicht ist die Verletzungsgefahr größer, deswegen mögen wir Ecken nicht. Und wir haben dann gedacht, können wir das auch in die Innenräume übertragen? Also angenommen, wir zeigen nur klassische Möbel, also richtig alte, antike Möbel, aber die eine Variante immer eckig gestaltet, die andere rund, finden wir dann auch, wenn wir Leute in VR, also so eine virtuelle Welt packen, finden wir da diese Präferenzen auch. Und interessanterweise finden wir sie nicht, wenn die Leute quasi virtuell in diesen Raum gebeamt werden. Wir finden es aber, wenn wir Fotos von diesen Räumen zeigen. Also offenbar scheint diese Präferenz für Rundungen auch eher so was Ästhetisches zu sein, was man erst dann hat, wenn man ein Bild anguckt und als Betrachter es sozusagen anschaut, aber nicht, wenn wir da drin sind und existieren.
Das sind aber alles auch ganz unbewusste Reaktionen dann.
Ja, genau.
Kann es denn auch sein, dass für manche Menschen die Umgebung und wie die Umgebung eben aussieht, sich anfühlt, dass sie dafür empfänglicher oder sensibler sind als andere Menschen, die vielleicht mehr so aus sich heraus schöpfen, die dann auch nicht so sensibel vielleicht reagieren auf Stadtbedingungen?
Also es gibt so Ideen in der Psychologie, das nennt man Umweltsensitivität, und da gibt's Menschen, die unterschiedlich stark ausgeprägt darauf sind. Also es gibt Leute, die eher Aufmerksamkeit dafür haben, denen das auch auffällt, die auch aktiver versuchen, ihre Umwelt danach zu beeinflussen, dass sie sich da gut drin wohlfühlen, und andere, die da irgendwie eher oder immer sagen würden, das fällt mir nicht auf. Allerdings muss man sagen, diese Effekte von Natur, die findet man auch bei den Leuten, die typischerweise sagen, ich brauche nicht rausgehen, mich interessiert das nicht. Üblicherweise findet man die positiven Gesundheitseffekte auch bei denen, die von sich sagen würden, ich muss das nicht haben.
Inwiefern würden Sie denn sagen, müsste da Stadtplanung auch viel mehr Rücksicht drauf nehmen auf die Erkenntnisse, die man bisher schon hat?
In meinen Augen müsste es einfach mehr und konsistent das gleiche findende Forschung geben, bevor ich mich trauen würde zu sagen, Leute, jetzt lasst uns Bäume pflanzen. Weil das ist halt ein Riesenaufwand.
Wobei klimamäßig?
Nee, schon. Das ist
eine gute Idee.
Genau, aber ich finde schon, als Wissenschaftler finde ich, sollte man wirklich erstmal die Erkenntnis sortieren und wirklich sicher sein, dass das unwiederbringlich der Grund ist, bevor man dann zur Politik rennt und sagt, so, jetzt will ich Riesenveränderungen haben, weil ich einfach das Risiko zu groß finde, da jetzt Dinge in Bewegung zu setzen, die wir so nicht haben vorhersehen können. Also ich bin da schon eher ein bisschen konservativ und denke, wir sollten erstmal unser Business verstehen, und das ist Wissenschaft. Ich glaube, da sind wir noch nicht so ganz. Aber sobald wir das sind, würde ich total gerne daran mitwirken, Stadtplanung, Architektur zu beeinflussen. Architektur ist auch ein sehr interessantes Thema. Wirklich ganz viele Gebäude von so Star-Architekten werden nicht gemocht von Menschen. Ne? Also Ihnen fallen bestimmt auch Beispiele ein, aber das sind üblicherweise nicht die Gebäude, wo Menschen reingehen und sich wohlfühlen. Man muss sich auch fragen, wo haben wir uns denn da hingebracht? Ich meine, nicht jedes Gebäude muss vielleicht nur zum Wohlfühlen sein. Ich will auch gar keinem vorschreiben, wie man bauen soll, aber man muss sich doch schon fragen, wenn jetzt ein Großteil der Bevölkerung sagt, nee, ich fühle mich da unwohl, ob das dann die große Kunst ist oder ob das wirklich dem Menschen was bringt. Also ich hätte einfach ein großes Interesse daran, zumindest zu wissen, welche Formen, welche Farben, welche Kontexte sind denn gesünder für den Menschen, und dann mag sich ein Architekt gerne bewusst dagegen entscheiden, aber ich fände es trotzdem schön, wenn wir das wüssten, und das wissen wir derzeit einfach nicht.
Vielleicht auch noch der Service-Hinweis, es werden auch immer weitere eineiige, aber auch zweieiige Zwillinge gesucht, und überhaupt habe ich auch auf Ihrer Website gesehen vom Institut, Sie brauchen auch für diverse Studien immer noch Probanden.
Ja, ja.
Sie sind immer auf der Suche, also fühlen Sie sich durchaus aufgerufen, wenn Sie Lust haben, bei Wissenschaft mitzumachen, sich da zu melden, oder?
Ja, absolut. Ja. Also Gertrud heißt unsere Webseite, gertrud.info. Und auch ansonsten findet man auf unserer Webseite unsere Probandenkontakte.
Simone Kühn, vielen Dank für das Gespräch.
Danke auch.
Das war unser wissenschaftlicher Lunchtalk Soup in Science, eine Kooperation von RBB 24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war die Umweltneurowissenschaftlerin Simone Kühn. Sie hält eine Professur für neuronale Plastizität am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf und leitet in Berlin am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung den noch jungen Forschungsbereich Umweltneurowissenschaften. Unser Gespräch können Sie nachhören in der ARD-Audiothek. Und hier geht's jetzt weiter mit Nachrichten, Wetter und Verkehr.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Von den Brandenburger Fernstraßen liegen uns zurzeit keine aktuellen Meldungen vor. Stadtverkehr Berlin. Mitte und Friedrichshain, Karl Marx bis Frankfurter Allee. Wegen des Umzugs zum Karneval der Kulturen am Nachmittag ist der Abschnitt zwischen Gruner und Gürtelstraße bis morgen früh voll gesperrt. Zudem gibt es in Kreuzberg rund um den Blücherplatz für das Straßenfest bis Dienstag früh umfangreiche Sperrungen. Westend, die Preußenallee, ist zwischen Marathon und Badenallee in beiden Richtungen wegen eines Straßenfests bis morgen Abend gesperrt. In Wilmersdorf ist die Spichernstraße zwischen Schaperstraße und Bundesallee Richtung Hohenzollerndamm gesperrt. Für die U-Bahn-Linie 3 fahren weiterhin Busse zwischen Spichernstraße und Wittenbergplatz. Zur S-Bahn Berlin. Bis Dienstag Betriebsschluss wird die S1 zwischen Bornholmer Straße und Oranienburg über Blankenburg umgeleitet. Zwischen Bornholmer Straße und Weidmannslust fahren Busse.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 10 Uhr mit Jonas Ziegler. Brandenburg bereitet sich nach Angaben der Landesregierung auf weitere Wirtschaftsansiedlungen vor. Wirtschaftsminister Keller sagte Antenne Brandenburg vom RBB, man sehe große Chancen etwa bei Unternehmen aus dem Bereich künstliche Intelligenz. Zusammen mit der Wirtschaftsförderung und den Kommunen versuche man dafür Flächen vorzubereiten und Investitionen zu sichern. Aktuell gelinge das, so der SPD-Politiker. Der Polizeibeauftragte des Bundes Grötsch fordert bei der Zurückweisung von Asylsuchenden mehr Rechtssicherheit. Es sei Aufgabe von Innenminister Dobrindt, neben einer klaren Weisungslage auch für eine klare Rechtslage zu sorgen, sagte er der Rheinischen Post. Ronald Lessig.
Das Berliner Verwaltungsgericht hatte die Zurückweisung von 3 Somaliern als rechtswidrig eingestuft und argumentiert, es müsse erst geklärt werden, welcher EU-Staat für den Asylantrag zuständig sei. Dobrindt will eine Grundsatzentscheidung des Europäischen Gerichtshofs erwirken und bis dahin Asylsuchende weiter zurückweisen. Die Hilfsorganisation Pro Asyl spricht von Rechtsbruch.
In Brandenburg werden die meisten Anträge auf Anerkennung von Corona-Impfschäden abgelehnt. Das berichtet die Deutsche Presseagentur. Danach wurden bis Ende April beim Landesamt für Soziales und Versorgung 316 Anträge bearbeitet und 286 abgelehnt. Gesundheitsministerin Müller betonte, Probleme nach einer Corona-Impfung seien selten, es gebe sie aber. Die Entschädigung müsse in Deutschland einfacher werden. Der Lärmaktionsplan für Berlin soll noch im Juni beschlossen werden. Das hat Verkehrs- und Umweltsenatorin Bonde in der RBB 24 Abendschau angekündigt. Dabei hat sie auch Kritik zurückgewiesen, wonach der CDU-geführte Senat zurück zur autofreundlichen Stadt wolle.
Es werden jetzt ganze Abschnitte zu Tempo-30-Zonen in der Nacht durch mein Haus eingebracht, also durch ein CDU-geführtes Haus eingebracht. Da kann man jetzt nicht davon sprechen, dass das autofreundlich ist.
Berlins Verkehrssenatorin Ute Bonde, CDU. In Berlin-Lichtenberg ist am Abend ein 66-jähriger Mann bei einem Messerangriff schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen. Die Hintergründe sind noch nicht bekannt. Auch in München ist das Motiv einer Messerattacke von gestern Abend weiter unklar. Eine Frau hatte in der Nähe der Theresienwiese 2 Menschen mit einem Messer leicht verletzt. Sie wurde kurze Zeit später von